before we are into some podcasts, tema, my friend again. Por grave la fiel. Möchte ich etwas Grundsätzliches ansprechen, was ich sehe. Leben bestraft niemanden. Leben ist nicht gegen jemanden. Auch wenn es mal so erscheint. Es ist wie, wenn die Sonne scheint. Die Sonne scheint für allen, das Regen ist für allen da. Was wir daraus machen, wie wir damit umgehen, das ist entscheidend. Ob wir das richtige Verständnis dafür haben, wie wir damit befassen sollen. Genau wie, wenn die Sonne scheint, es ist schön, es ist warm, es ist angenehm, wenn man für eine Weile in der Sonne sein kann. Aber wenn man übermäßig sich zu den Sonnenstrahlen öffnet und der Körper dadurch zu viel belastet wird, es ist nicht, dass die Sonne uns bestrafen. Die Sonne ist nicht gegen uns. Als Menschen haben wir eine Verantwortung. Als Menschen haben wir die Möglichkeit zu unterscheiden, was hilfreich ist, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, was nicht gesund ist. Oft wenn wir solche Empfindungen kommen, dass alles ist sinnlos und das Leben ist gegen uns und es ist nur alles so leer. Das Leben hat keine Orientierung mehr. Wir bleiben oft bei solchen Haltungen und Reaktionen, ohne uns selbst zu fragen, ist meine Art, das Leben zu wahrnehmen, eine wirkliche Verständnis, eine wirkliche Einsicht, was ich auf diese Weise habe. Wenn wir das Leben so beurteilen, kommt es aus unserer Klarheit oder ist es nur Teil unserer Programm, Teil unserer Konditionierung, Teil unserer Reaktionsweise, die uns auch zu diesen Verwicklungen geführt haben. Das wird uns allmählich sichtbar, wenn wir ein wenig tiefer gehen werden oder unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf das, was von außen kommt und das, was außerhalb uns ist, begrenzen, sondern auch sehen, was in einem selbst so spielt. Was ist die Grundlage unserer Wahrnehmung? Wenn wir etwas als schön oder unschön, richtig oder falsch, gut oder schlecht beurteilen, woher nehmen wir unsere Maßstäbe von? Erst als unsere Aufmerksamkeit zu diesen Bereichen kommen, beginnen wir zu sehen, dass unsere gewohnte Art, alles wahrzunehmen, ist keine richtige Wahrnehmung von der Realität, es ist eher eine Projektion. Projektion durch die Maßstäbe, die Vorstellungen, die Idealen, die Konzepte, die wir auf unterschiedliche Art und Weise angeeignet haben und zumeist nicht so bewusst. Und viele sind auch von uns so angenommen, weil es ist allgemein so gesagt. Genau wie wenn jemand in der Stadt wohnt und es it was Throopwell, it was Volkikwell, or a kind of Regentropfen kommt und nieselt. Man sagt gleich, oh, diese Mieswetter. Wenn man in einem Land ist und ein Landwirtschaftsleben haben, dann sehnt man das andere. Vielleicht wartet man für das Regen, dann ist man froh, dass ein bisschen Regen kommt und dass es die Pflanzen die Nahrung bekommen kann. Wir sehen nicht die Realität, wir projizieren nach unserer Vorstellung, nach unserer Maßstäbe. Und es ist sehr wichtig, dass wir das einsehen, weil nur dann kann man auch unsere Schlussfolgerungen, was wir in solchen Zuständen machen, als keine richtige Einsicht in die Realität erkennen. Ansonsten, es scheint uns so schlecht, alles geht so problematisch, alles ist so sinnlos. Und so, man hält an solchen Bewertungen und lässt uns von diesen in uns automatisch und unbewusst entstehenden Reaktionen übernehmen. Für uns Menschen, das ist ein großes Missverständnis, weil wir als Menschen sind in der Lage, unsere Aufmerksamkeit tiefer zu richten, unsere Aufmerksamkeit da reinzubringen, um zu sehen, wie das alles wirklich ist. In dem Kulturen der Antike und viele andere Kulturen, Menschen, wer tiefer mit dem Leben befasst haben, sind als Seher genannt. Was ist dieser Begriff? Normalerweise, man kann sehen, jeder sieht die Realität, jeder sieht was. Aber das ist eine Bezeichnung für jemanden, wer dazu gekommen ist, ohne die gewohnte Art durch die Vergangenheit und die Maßstäbe, was wir angeeignet haben, zu projizieren, das Leben zu wahrnehmen. Oder das kommt in einen anderen Ausdruck von Jesus, was sehr bekannt ist, wo er sagt, diejenigen, wer die Augen hat, lass denen sehen. Diejenigen, wer die Ohren hat, lass denen hören. Und er sprach nicht mit einer Gemeinde von Menschen, wer so alle blind waren oder alle taub waren und so weiter. Er sprach mit normalen Menschen, wie uns alle hier. Aber dieser Hinweis ist sehr bedeutend, weil das ist eine Art, es anzusprechen, dass es entscheidend ist, es wichtig ist für uns als Menschen, unsere gewohnte Art von Wahrnehmung in Frage zu stellen, anstatt es als selbstverständlich zu nehmen, dass wenn, weil es mir so erscheint, das ist die ultimative Realität und alles andere ist sinnlos. Aber wir reagieren oft so, wenn auch in solchen Momenten, wo das alles schmerzlich, dunkel, sinnlos erscheint. Natürlich, es ist schwer. Aber es ist wichtig für uns als Menschen zu sehen, dass wir sollten auch unser blindes Vertrauen an unsere Logik und Rationalität in Frage stellen. Ansonsten, wir glauben, wie jeder andere, wer vielleicht im Gegenüber wer kritisch sein wird, oh, der ist ein Fanatiker und so. Aber manchmal, man kann sehen, solche starke Bewertungen ist ebenfalls eine andere Art von Fanatismus. Es kommt in einer Geschichte von dem Leben von Buddha vor, was sehr hilfreich ist für unsere Wahrnehmungsmöglichkeit, etwas Licht zu werfen. Es war die Art von Buddha, dass er immer wieder von Dorf zu Dorf ging, von Stadt zu Stadt, um seine Erfahrung, seine Einsichten für allen mitzuteilen, wer bereit war, es zuzuhören. In einem Dorf am Morgens kam ein Mann zu ihm und stellte ihm eine Frage. Gibt es Gott? Buddha sagte zu diesem Mann, nein, es gibt keinen Gott. Es ist gesagt, an demselben Mittagszeit, als Buddha in einem anderen Dorf war, kam jemand anderen mit demselben Frage und stellte die Frage, gibt es Gott? Buddha schaute diesen Mann und sagte, ja, es gibt einen Gott. Am Abend, als Buddha in einem anderen Dorf war, kam ebenfalls ein Mann, der die gleiche Frage hatte. Aber mit diesem Mann, anstatt irgendetwas zu sagen, schließte Buddha seine Augen. Und dieser Mann tat es ebenso. Nach einer Weile war dieser Mann so voller Dankbarkeit und Freude, verbeugte sich, bedankte sich und ging weiter. Später am Abend kam jemand, der Buddha begleitete, während den ganzen Tag. Da ist jemand, eine Cousine von Buddha. Sein Name war Ananda. Ananda begleitete Buddha, um ihn zu unterstützen und für sein körperliches Wohl etwas beizutragen. Aber spätabend kam er und sagte, ich kann nicht schlafen. Was meinst du wirklich? Zu einem hast du gesagt, es gibt keinen Gott. Und den zweiten hast du gesagt, es gibt einen Gott. Und den dritten gegenüber war schweigend und machten die Augen zu. Und nach einer Weile ging dieser Mann so freudevoll dankend. Was ist die Wahrheit? Kannst du mir ein bisschen helfen? Buddha sagte, in dem ersten Dorf, der Mann, der kam, in den Morgens, dieser Mann war ein Fanatiker, ein Theist, der an Gott glaubte, aber er hatte nicht wirklich mit diesem Begriff, was Gott ist, tiefer auseinandergesetzt. Er hatte irgendwelche Argumente gesammelt, hatte nur so logisch-rational damit befasst und kann viel diskutieren, argumentieren. Und er kam mit der Hoffnung, dass wenn auch Buddha sagen wird, es gibt einen Gott, dann hat er noch kein Argument für sich. Er kann sagen, auch Buddha hat auch gesagt, es gibt einen Gott. Um diesen Menschen zu helfen, sagte Buddha, sagte ich, es gibt keinen Gott. Weil es ist wichtig, dass man tiefer mit der ganzen Realität befasst, anstatt blind an irgendetwas zu glauben. Weil das ist keine Wahrnehmung, keine Einsicht, keine Erkenntnis, sondern nur eine Vorstellung, was man festhält. Genau wie Menschen kann über Liebe, über alles, was Differences und wesentliche Vorstellungen sammeln? Kann man darüber viel lesen, viele Konzepte haben? Aber das ist nicht das Begriff, das ist nicht das Erfahrens, das ist nicht das wirkliche Verständnis. So, Buddha sagte, dass der zweite Mann, wer kam in den nächsten Dorf, mit demselben Frage. Er war ein Atheist. Aber sein Atheismus war nur eine Reaktion. Er hatte nicht erkundigt, er hatte nicht mit dem Leben tiefer auseinandergesetzt. Er hatte nicht gefragt, ob seine Art, Dinge zu bewerten, wirklich eine Basis haben. Und Buddha sagte, um diesem Menschen zu helfen, habe ich ihm gesagt, es gibt einen Gott, mit der Hoffnung, dass er vielleicht tiefer mit der ganzen Sache befassen wird. Und dann sagte Buddha, der dritte Mann, wer zu mir kam, mit derselben Frage. Für ihn, das war keine Frage, die er irgendwie als Wissen sammeln wollte. Es war seine Durst. Er war ein Mensch, der ernsthaft auf der Suche war, was einem so wirklich erfüllen kann, was wirklich die Realität ist. Daher habe ich meine Augen geschlossen, um ihn hinzuweisen. Wenn du das Leben in einer tieferen Weise erfahren möchtest, geh nach innen, geh in dir selbst. Dieser Mann hat es begriffen. Und er tat es so, er hatte diese Zeit genommen, um alles von ihnen loszulassen und mit sich zu sein. Und er hatte sich tiefer auf diese Weise in eine andere Art des Wahrnehmens hineingegangen. Er hat einen Geschmack von etwas Tieferes auf die Spur gekommen. Buddha sagte, deshalb war es voller Freude und ging mit einem Dankbarkeitsgefühl weiter. Und dann sagt er zueinander, und jetzt, wenn du die wirkliche Antwort erfahren möchtest, geh tief in dir selbst, meditiere. Bringe deine Aufmerksamkeit zu das, was du wirklich bist. Das ist, was einen wirklichen Unterschied macht, wenn wir in der wesentlichen Dimension unserer Realität bewusst uns in Verbindung setzen. Auch wenn es am Anfang überhaupt nicht so leicht erscheint. Manche beginnen zu meditieren und sie bekommen einen Schock, weil sie lesen hier oder dort, dass Meditieren bedeutet, stillsitzen, die Augen zu machen und irgendwie mit sich befassen. Und wenn sie die Augen zumachen und mit sich bleiben, dann kommt alle möglichen Gedanken und alles, was so irgendwie ungeklärt ist, hoch. Und man denkt, jetzt ist die Hölle los. Was ist das? Es soll einem helfen? Nein, nein. Ich will nicht damit zu tun haben. Man hat schon eine schnelle Schlussfolgerung gemacht und dann ist das erledigt. Und dann vielleicht wird dieser Mann sagen, ah ja, ich habe auch diese Meditation probiert. Das ist komisch. Ja, da kommt man in die Hölle. Wenn man nur so auf der logisch-rationalen Ebene damit befassen und ohne tiefer es zu hinterfragen, was ist mit all dieser gemeint? Deshalb eine direkte, tiefere Auseinandersetzung mit der Realität kann nur dann geschehen, indem wir unseren inneren Automatismus erst einmal akzeptieren und ohne das zu einem Kampf werden zu lassen, auf eine verspielte, sanfte Art es zu beobachten beginnen. Ein Mystiker in Indien, also er ist auf diese Weise gesagt, er war in einem mittleren Teil von Indien und die Sprache dort heißt Gujarati. Und in Gujarati sagt er, Hasiba Keriba Kariba Dhyanam. Das bedeutet, lachend, spielend, mache die Meditation. Es ist eine ganz andere Art, mit sich zu sein, was sehr entscheidend ist. Weil normalerweise sind wir gewohnt, alles logisch, rational festzulegen, in irgendwelche Schublade zu stecken, um zu glauben, dass, ah ja, das ist das so, und das weiß ich schon. Aber auf diese Weise, was wir erfahren, ist nicht das, was tatsächlich ist, sondern eine Interpretation von den Eindrücken, was wir auf diese Weise sammeln, die durch unsere Maßstäbe, durch unsere Schemata gefiltert ist. Und das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Realität. Ich erwähne sehr oft etwas in den Vorträgen und Gesprächen, weil ich fand es sehr schön, wenn ich das erste Mal nach Freiburg kam, während einem Spaziergang auf der Universität gegen den Eingang der Universität merkte, es steht in goldenen Schriften, nur die Wahrheit kann euch frei machen. Es ist eine sehr tiefe Andeutung, es kommt von der biblischen Hintergrund. Und ich fand es schön, dass jemand hatte das so wirklich eingesehen und in der Universität Eingang in goldenen Stiften da reingebracht. Aber wie viele Menschen nehmen das wirklich wahr? Und man denkt, dass Wahrheit ist auch ein Wissen. Der chinesische Mystiker Lao Tse hat es sehr direkt und deutlich ausgedrückt. Er sagt, die Wahrheit kann nicht gesagt werden. Und das, was gesagt ist, ist eine Lüge. Es ist ein sehr wichtiger Hinweis. Wir sollten wirklich damit wachsam befassen, ohne in irgendwelche Schlussfolgerungen hineinzukommen. Und versuchen, was meint er damit? Dann kann man sehen, woher gebrauchen wir die Worte? Wenn jemand etwas erfahren hat, man braucht nicht ein Wort dafür. Wir benutzen die Worte, wenn wir das mit jemand anderen, zu jemand anderen vermitteln möchten. Und wenn wir das den anderen vermitteln, das was gesagt wird, das ist nicht die Erfahrung. Stellen wir zum Beispiel, jemand hat etwas wunderbar schönes, gut schmeckendes Frucht irgendwo gefunden und das für die meisten nicht bekannt ist oder kaum jemandem bekannt ist. Und er will diese Erfahrung des Fruchtes jetzt zu den anderen vermitteln, weil er hat keine Möglichkeit, das Frucht mitzubringen. Er will den Freunden und Bekannten davon erzählen. Er weiß, was diese Frucht ist und wie das schmeckt durch die Erfahrung. Aber alles, was er sagt, es ist nur Worte, Wissen, die umherum geht, darüber etwas spricht. Und auch die anderen werden das sozusagen sagen, ah ja, ist das so. Was ist das Begriff? Wenn er zum Beispiel sagt, es ist etwas in der Richtung wie Apfel und Pfirsich zusammen, aber nicht so sauer wie der Apfel manchmal und etwas mehr süßlich in eine andere Richtung, vielleicht auch etwas von den Trauben. So macht man davon irgendwelche Vorstellungen. In dieser Ebene, das ist möglich, man sagt, ah ja, okay, okay. Aber wenn es zu wesentlichen Aspekten kommt, wenn man das selber nicht erfahren hat, die Worte sind nur Worte. Die Worte sind nicht die Wahrheit. Da kommt auch ein anderer Aspekt dazu. Zum Beispiel hier, wenn ich sagen werde, jetzt haben wir die Nacht. Niemand wird das bestreiten, niemand wird sagen, nein, nein, es ist Tag. Wir können ohne große Probleme da eine Mehrheit dafür haben. Aber das ist keine Wahrheit. Wenn man genau betrachtet, in diesem Teil der Erde, wo wir jetzt gerade uns befinden, da ist der Schatten und wir nennen das Nacht. Aber gleich in diesem Moment, in anderen Teilen der Erde, ist es vielleicht abends oder Mittag oder irgendwo anderes, morgen, Frühmorgenzeit. Okay, die Erdlinge werden sagen, okay, die Menschen werden sagen, ah ja, ja, da ist es Tag und hier ist es Nacht, aber es ist ein bisschen Tag und Nacht. Aber das stimmt auch nicht wieder. Wenn man mit einem Raumschiff weitergeht, erfahren die Astronauten, dass in dem Weltall gibt keine Tag und Nacht. Tag und Nacht ist eine sehr erdspezifische Geschehen. Weil die Erde um sich dreht und um die Sonne bewegt. Wir haben diese Tag und Nacht und diese Jahreszeiten und all diese wunderbaren Sachen, was das Leben so unvorstellbar schön macht. Aber es ist nicht überall so. In der Welt gibt es keine Tag und Nacht. Je wachsamer wir werden, je mütig wir mit der ganzen Sache auseinandersetzen, desto deutlich wäre es für uns, dass unser Wissen ist ein schönes Spiel, es hat viele praktische Funktionen, es kann sehr nützlich sein, wir können damit vieles in der Welt machen. Aber dennoch, das ist nicht die Wahrheit. Wir können durch das Wissen, durch ein vieles bewirken. Wir können vieles erreichen, vieles Schönes machen und auch sehr zerstört werden, weil das Wissen kann so oder so angewandt werden. Und dasselbe Wissen in dem Händen Mensch kann zu einem in den Händen von jemand anderem, wer nicht im Klaren ist und in verwickelten Zuständen sind, kann es sehr zerstörlich werden. So, was ist die Wahrheit? Da kann man sehen, die Wahrheit ist nicht ein Begriff, den wir auf einer Vorstellungsebene als logisches, rationales Konzept von irgendwo sammeln kann, sondern es ist etwas, was wir in den Zustand der inneren Stille, wo wir nicht durch unseren Verstand und der Vergangenheit projizieren, zu erfahren fähig ist. Ich muss nochmal zu einer anderen Andeutung von Jesus kommen, was ich auch als einen schönen Hinweis sehe, wo es, wenn jemand ihn fragt, wer von uns kann in den Königreich Gottes kommen? Und er deutet auf einen kleinen Kind und sagt, wer wieder wie dieses Kind wird, wenn das Königreich Gottes kommt. Natürlich meint er nicht, dass wir alle so kindisch sein sollen und irgendwie wie ein Kind verhalten sollen. Das ist nicht, was damit gemeint ist. Das ist eine andere Art des Wahrnehmens, was da angesprochen ist. Ein Kind ist noch nicht in eine Vorstellung von sich selbst so verfangen, wie wir als Erwachsene verfangen werden. Ein Kind ist noch Teil des Mysteriums, ohne sich in dem Wissen verfangen zu sein. Wir machen ein Bild von der Realität und sagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Und es macht das praktische Grundlage für das Alltagslebens. Aber wir verwickeln uns auch darin so, dass wir glauben, das ist die Wahrheit. Zum Beispiel, wenn es in der Gesellschaft so gesagt wird, nur wenn du das erreichen kannst, wenn du eine wirkliche Ansehen haben kannst, wenn du Reichtümer haben kannst, wenn du jemand bist und wenn du etwas beweisen kannst, nur dann bist du jemand. Ansonsten bist du ein Verlierer. Ist es wirklich so? Aber wir können in solche Spiele glauben. Und wir können davon leiden und wir können uns auch so verloren fühlen. Nur wer tiefer mit der Realität befasst, kann sehen, wie kann man einen Menschen mit anderen Menschen vergleichen. Weil jeder Mensch ist so einzigartig. Jeder Lebewesen ist einzigartig. Aber wir sind gewohnt, alles nach Norm zu bewerten. Wenn man unser Wissen genauer betrachtet, dann kann man sehen, das ist alles eine relative Begriffe. Wir sagen, ein Elefant ist groß. Warum ist es groß? Weil wir identifizieren mit unserer Körpergröße und in diesem Vergleich, ohne das oft bewusst zu werden, sagen wir, ah, der Elefant ist größer als ich, deshalb wir nennen das groß. Und eine Ameise ist so winzig klein. Im Vergleich zu unserer Körpergröße. Je wachsamer wir mit der ganzen Sache befassen, wird es uns deutlich, dass das Wesentliche des Lebens kann nicht zu solchen Wissen reduziert werden. Und das Wichtige für uns ist, das Leben, wie es tatsächlich ist, auf der Spur zu kommen, zu erfahren, was für ein Wunder alles im Leben ist, was für ein Wunder wir selbst sind, dieser Körper, diese Persönlichkeit und diese Wissen, diese Fähigkeiten, alles, was wir so im Leben manifestieren kann. Woher kommt es? Ich erinnere mich an ein Gespräch zwischen einem Mystiker in den letzten Jahrhunderten Bengalen lebte. Sein Name war Ramakrishna Paramahansa. Jemand kam zu ihm und er war ein Atheist. Und er kam und holte Ramakrishna davon überzeugen, dass es keinen Gott gibt, alles was du machst, ist nur sinnlose Sachen. Weil Ramakrishna betete zu die Göttin, die Muttergöttin Kali. Und es war so eine tiefe Erfahrung und Vertrauen in seinem Leben. Und dieser Mann, der Atheist war, sein Name, er war ein Professor, er war ein sehr gelernter Mensch. Er war bekannt als Ishwar Chandra Vidyasagar, langer Name. Aber es ist nicht notwendig zu erinnern, es nur zu sagen, wie er so bekannt war. Er kam und wollte seine Argumente präsentieren. Und Ramakrishna hörte ihm sehr aufmerksam zu. Er hörte alles, was er über dieses Thema zu sprechen hat. Und alle seine Argumente waren so klug, sehr raffiniert zum Ausdruck gebracht. Er hörte alles zu und am Schluss fragte der Professor zu ihm: Und was sagst du dazu? Ramakrishna war sehr begeistert und hörte das alles zu. Und ihn zurückfragte: Und woher kommt all diese Intelligenz? In diesem Moment brachte er seine Aufmerksamkeit tiefer in sich selbst. Das ist gesagt, dass er begann, eine andere Qualität im Leben zu bringen, und er war eine sehr vertraute Mensch, der mit dem Ramakrishna Paramahansa viel weiter zusammen gemacht hat. Wir sind oft sehr einseitig in unserem Betrachtungsweise verfangen. Und wir sehen oft das nicht, dass das ist eine Begrenzung, das ist ein Missverständnis, dass das ein verwickelter Zustand ist und dass es notwendig ist, darüber hinaus zu unserer Fähigkeit, die Gesamtheit zu wahrnehmen. Die Schritte zu machen ist. Und das ist, was einen Menschen wirklich befähigen, sich und das Leben auf eine tiefere Weise auf die Spur zu kommen, wenn wir von unserer eigenen Identifikation, eigenen Idee von sich selbst, innerlichen Abstand gewinnen. Und uns dazu öffnen, die Gesamtheit unserer Realität ohne Partei zu ergreifen. Ohne es als gut oder schlecht, richtig oder falsch, nach dem gewohnten Muster bewerten zu wollen oder etikettieren zu wollen, wahrnehmen beginnen. Es ist am Anfang schwer, weil wir sind so gewohnt und wir sind so identifiziert mit unserer Wahrnehmungsart, dass wir sehen nicht, dass das eine Identifikation ist, dass das wie ein hypnotischer Glaube ist. Das wird uns etwas bewusst, wenn man Menschen von anderen Prägungen, andere Hintergründe, andere Erfahrungen auf der Spur kommen und sehen, wie die anderen dieselbe Situation wahrnehmen. Dieser Abstand zu sich selbst befähigt uns, Dinge zu wahrnehmen, die normalerweise von uns nicht wahrgenommen werden. Das kann man in einem ganz einfachen Beispiel erörtern. Wenn jemand in einem verwitterten Zustand ist und sehr aufgeregt ist und wütend und so dramatisch wird, für jemand anderen, der nicht in der Situation beteiligt ist und Abstand haben, diese Person kann sagen, warum regst du dich so auf? Das ist so eine Kleinigkeit. Du wirst das alles anders haben können. Du kannst damit ganz anders umgehen. Es ist nicht notwendig. Du machst unnotwendig, weil es ein Problem von dieser Winzigkeit. Du zerstörst dadurch alles. Wir können mit Abstand vieles sagen, was stimmt. Aber wenn wir selber in so einem Zustand sind, wenn wir daran verwickelt sind, dann haben wir nicht diesen Abstand. Und das ist, was uns klar machen kann, dass dieser Abstand zu einem Selbst, zur eigenen Konditionierung, zu eigenen Programm, zu der eigenen Idee von sich selbst, wodurch wir alles interpretieren und einordnen. Das ist entscheidend. In tiefer Betrachtung, das ist als Transzendenz genannt. Transzendenz bedeutet, dass man über die gewohnte Haltung, Einstellung und die Identifikation mit all das, was man normalerweise als ich, mir oder meine vorstellen, innerlichen Abstand gewinnen, sodass wir die Gesamtheitssituation zu wahrnehmen fähig werden. Nicht nur, was ich will, sondern was will der andere und was ist der Konflikt? Woher kommen die Probleme? Woher kommen unsere Schwierigkeiten? Es ist eine wachsame und aufrichtige Art von Auseinandersetzung mit sich selbst und der Realität, die uns befähigen, innerlich einen Abstand zu gewinnen. Dann kann man sehen, dass dieselbe Situation ist von verschiedenen Menschen, wer daran beteiligt ist, so unterschiedlich wahrgenommen. Dann kann man sehen, dass auch wenn wir in manchen Momenten so hart alles beurteilen, in näherer Betrachtung, kann man sagen, das stimmt nicht so. Wir sind nur hart oft wegen unserer Angst oder weil wir uns vorstellen möchten, dass ich habe eine Klarheit. Wenn wir die gleiche Situation von dem Blickwinkel der anderen betrachten, wer als Gegner in der Situation da ist, dann erfahren wir vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung der Realität. Das ist, was uns auch befähigen wird, auf eine sympathievolle Art einander zu betrachten. Weil jeder hat unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Art und Weise, wie man das Leben bewertet, einordnet, empfindet. Und das ist nur dadurch für uns begreiflich, wenn wir auf eine sympathievolle Art den anderen betrachten. Das ist, was in einer Situation der Liebe geschieht. Wenn wir jemanden wirklich lieben, eine einfache Erfahrung der Liebe ist, wenn eine Mutter ein Kind liebt. Die Mutter versucht nicht, irgendwelche Gründe zu finden, ein Kind zu bestrafen oder etwas Falsches zu finden oder irgendwie da bloßzustellen. Die Mutter versucht, den Kind zu verstehen. Wenn ein Kind laut ist, schreit oder Radau macht, eine liebevolle Mutter versucht, zu verstehen, was ist mit dem los? Was bringt ihn dazu, dass er so ist? Weil die Mutter hatte auch eine Erfahrung von diesem Kind, wenn er so klein war und so hilflos, so unschuldig, so unverfangen. Dann kann diese Mutter sehen, wie dieses Kind in unterschiedliche Zustände kam, Begriffe eingesammelt haben und Vorstellungen angeeignet haben und so weiter. Deshalb manchmal für die Welt kann jemand so eine Bösewicht sein, so blind, unsensibel, arrogant, unliebsam, zerstörerisch sein. Aber für die eigene Mutter, wer diesen Menschen als Kind so unschuldig erfahren haben, es ist nicht die gleiche Realität. Was ich damit ansprechen möchte, ist, dass indem wir ohne unsere gewohnte automatische Art von Bewertungen blind festzuhalten, ohne durch diese Schemata zu projizieren, indem wir sympathievoller Art uns selbst und den anderen betrachten werden, werden wir merken, dass es ist nicht richtig, wenn wir so hart zu den anderen sind. Das ist nicht angebracht, nur den anderen zu verdammen und zu bestrafen und irgendwie eine Art von Rache auszuüben, sondern es ist vielmehr notwendig zu sehen, was bringt jemand dazu, dass man so unsensibel wird, so zerstörerisch wird. Da kann man sehen, wenn wir mit uns selbst bewusst tiefer befassen, dass all das, was in dem Leben so in irgendjemand, irgendwelche Art und Weise zur Manifestation kommen kann, die Grundlagen für all dieses sind in jedem von uns. Wir sind nicht nur die nette, schöne Mensch, wir können auch in verwickelten Zustand unliebsam werden, zerstörerisch werden, solange wir nicht bewusst damit auseinandersetzen und uns von diesen Verwicklungen befreien. Deshalb, meine Beobachtung ist, dass anstatt jemanden zu verdammen, jemanden und auch sich selbst in irgendwelche negative Bild festzulegen, es ist entscheidend, dass wir auf eine sympathievolle Art die ganze Situation betrachten, sodass wir innerlich einen Abstand zu dem ganzen Prozess, ganze Geschehen haben kann, die uns wiederum befähigen, auf eine schöpferische Weise Antworten für die Situation zu finden, die für alle Beteiligten von großer Bedeutung sein kann. Ansonsten, wir machen diese Fehler, dass wir reagieren gegeneinander. Wir werden bitter, wir beschuldigen den anderen. Und das ist sehr leicht für uns, zerstörerisch zu sein. Dafür brauchen wir keine große Erkenntnis und Intelligenz und Fähigkeiten. Jeder kann sehr leicht zerstörerisch werden. Aber etwas wirklich Wertvolles in Leben zu bringen, es ist mühsam. Momente, wo wir so verzweifelt sind, wo es so scheint, als ob das Leben gegen uns ist, man sollte nicht diese Reaktionen uns als Realität festlegen, sondern sich daran erinnern, es scheint mir so in diesem Moment. Dann sind wir nicht von unserem Wissen in eine hypnotische Art verfangen, sondern wir nehmen etwas Abstand und uns daran erinnern, es scheint mir so. Lasse mich mit dieser ganzen Sache noch bewusst tiefer befassen. Dann kann man sehen, dass Leben ist volle Wunder. Und wenn wir uns innerlich nicht aufgeben, das Leben unterstützt uns auf unzählige Weise, unerklärliche Weise. Aber es ist wichtig, dass wir diese blinde Glaube an unser Wissen bewusst in Frage stellen und uns klar machen, dass diese Art des Lebens zu interpretieren, das ist nicht die Wahrheit. Dass es erforderlich ist, dass es notwendig ist, dass wir wachsam und bewusst mit der ganzen Sache mit innerem Abstand zu befassen lernen. Ansonsten, es scheint mir so, und wir nehmen Haltungen an, beurteilen alles, wie so ist. Und vielleicht hinterher bereuen wir es uns. Ich erinnere mich an eine kleine Geschichte, was ich als Kind so zu hören bekam. Aber diese Geschichte ist sehr bedeutend und das bringt eine gewisse Notwendigkeit für aufmerksamer Umgang in Erinnerung. Eine Frau hat ein kleines Tier bei sich aufgenommen. Hier ist dieses Tier nicht so bekannt, aber es ist etwas in der Größe von einem Dachs. Und das ist ein Tier, die gegen den Schlangen behaupten kann. Die Schlange haben Angst vor ihm. Und dieses Tier kann auch Schlangen töten. Und die Schlangen kann nicht. Die heißt Mangus. Vielleicht die deutsche Wort dafür kenne ich, erinnere ich, oder habe ich nicht in Erinnerung. Ich habe irgendwann mal gehört. Weißt du, jemand?
Mongo.
Mongo. Okay. Dieses Tier war in diesem Haushalt einmal eingekommen und dann diese Frau hat irgendwie begonnen, eine Freundschaft mit diesem kleinen Tier zu haben und wurde als Haustier im Haus da gewesen. Und diese Frau bekam ein Kind und es war alles gut und schön. Eines Tages, als die Frau irgendwo draußen für etwas zu erledigen, kurz rausgehen müsste. Das Kind war im Haus und die Mongus war auch im Haus. Nach einer kurzen Weile, als sie zurückkam, sie sah, dass diese Tier hatte so viel Blut in seinem Gesicht. Und kam sofort diese Angst in der Frau, dieses Tier hat etwas zu meinem Kind getan. Und sie war so in eine panische Reaktion, nahm einen großen Stein und tötete den Mongus. Und sie rannte in dem Zimmer hinein. Und zu ihrem Erstaunen spielte das Kind so unschuldig da. Was lag da. Aber nebenbei war eine getötete, giftige Schlange. Diese Mongoose hatte das Leben von dem Kind gerettet. Oft sind unsere Reaktionen etwas ähnlich, weil wir haben unsere Vorstellung, wir behaupten, dass das muss so sein. Und wir beurteilen das so, legen es so fest und reagieren dementsprechend. Selten stellen wir diese Frage zu uns, ist es wirklich so, ist es die Wahrheit? Oder ist es nur, dass es so, uns erscheint? Wenn man beginnt, die Aufmerksamkeit zu das, was in einem selbst so unterschwellig abspielt, zu bringen, und wir beginnen zu sehen, wie die Wahrnehmung in unserer üblichen Art so geschieht, und dadurch innerlich nicht in diesem Automatismus verfangen ist, beginnt eine andere Qualität in unserem Leben hineinzukommen. Dann beginnen wir zu sehen, das Leben ist sehr geheimnisvoll. Das Leben ist nicht eindimensional. Das Leben, auch wenn es in manchen Momenten so schwer und brutal und unvorstellbar schmerzlich sind, dennoch, es ist unsere Aufgabe als Mensch, unsere Chance als Mensch, unsere Fähigkeit als Mensch, das Leben auf eine tiefere Weise in Betracht zu ziehen. So dass wir nicht nur das offensichtliche und oberflächliche Aspekt des Lebens betrachten, sondern auch die verborgenen, die unterschwelligen Aspekte des Lebens auf die Spur kommen. Genau wie wenn wir einen Baum sehen werden. Die offensichtliche Teil ist die Stamm und die Äste und die Blätter, die Blumen und die Früchte. Dieser ganze Baum ist von den Wurzeln getragen, die tief in die Erde gehen und es ermöglichen, dass dieser Baum am Leben halt bleiben kann. Und das alles in dem sichtbaren Bereich so schön wird, weil die Wurzeln tief in die Erde, in den Dunkeln hineingehen und die notwendige Unterstützung und Vorbereitungen schaffen. Nur wenn wir mit etwas Wahrheit und Bescheidenheit uns selbst und das Leben tiefer in Betracht ziehen, kann man es einsehen, dass unsere gewohnte Art, Schlussfolgerungen zu machen, ist nicht die Wahrheit. Es ist etwas Kindisches. Wenn man wach genug mit das Leben befassen wird, wird es einem früher oder später deutlich, dass diese Art, alles zu beurteilen, es stimmt nicht. Für praktische Zwecke brauchen wir diese Art, ein bisschen einzusetzen, wenn wir eine Gebäudebank machen möchten, wenn wir eine Maschine bauen möchten, im praktischen Bereich etwas zu schaffen, etwas zu verwirklichen. Das ist notwendig, das Wissen und Können in üblicher Weise einzusetzen. Aber um zu erfahren, was wir sind, wer wir sind, was unsere wahren Bedürfnisse sind, was uns wirklich erfüllen kann, was uns befreien kann, was unsere Ängste sind, ob sie wirklich begründet sind, ob etwas da ist, was tiefer als was wir so verstehen können, da ist. Diese Fragen kann nur dann von uns tiefer herangegangen werden, wenn wir nicht die übliche Art von Wissen und Begriffe wachsam in Frage stellen. Im Osten, das ist ein allgemeiner Begriff, das wichtig für einen Mensch ist, bewusst nach, was Leben wirklich ist, was die Grundlage des Lebens ist, was wir selbst im tieferen Sinne ist, zu suchen. Deshalb, da gibt es einen Begriff, Sadhana. Sadhana bedeutet, dass ein Mensch beginnt, nach Wahrheit zu suchen, dass der Mensch beginnt, absichtlich sich dafür Vorbereitungen zu machen und entschlossen damit zu bleiben, um tiefer mit all das, was da ist, zu befassen. Weil ohne solche eine Initiative von unserer Seite, unsere Art des Wahrnehmen ist nur eine Wiederholung der Vergangenheit und weitere Projektion durch den gewohnten Begriffe und Maßstäbe. Nur als wir wach, entschlossen und etwas mutig, etwas geduldig und dazu etwas sanft und verspielt, weil die ganze Sache so wirklich uns erfüllen kann, ist kein Kampf. Kampf ist der sichere Art, das Sinn zu verpassen, die Wirklichkeit zu übersehen. Aber indem wir auf eine nicht kämpferische Art, sanfte Art, etwas verspielte Art, dennoch ernsthaft und aufrichtig mit der ganzen Sache befassen, dann beginnen wir Dinge auf der Spur zu kommen, weil es ist dann keine Wissen, die wir sagen können, oh, das ist das und so sicher festlegen kann, sondern es ist eine poetische Art, mit dem Leben zu befassen. Unser modernes Leben ist zu prosaisch. Wir sind zu sehr in der logisch-rationalen Art, Dinge zu betrachten und zu bewerten und zu beurteilen, verfangen. Deshalb Poesie ist für viele kein wirklicher Begriff mehr. Für viele, das ist, ah ja, irgendwelche Poeten, ein paar Spinner, da irgendwie etwas machen und die verbringen ein bisschen Zeit mit solchen unnützlichen Sachen. Aber Poesie kann eine Brücke zu der tieferen. Weil wir so prosaisch sind. Das bedeutet, wenn wir versuchen, alles nach unserer gewohnten Art, fester Vorstellungen, Etiketten und Schubladen zu legen, dann wir sind weiterhin in diese Projektionen verfangen. Daher, es ist eine andere Art, mit sich und das Leben zu befassen, was das Leben uns in solchen Momenten erinnert. Wo alles unmöglich erscheint, wo alles verloren erscheint, wo das alles keinen Sinn macht. Anstatt sich in diesem negativen Zustand zu niederlassen und zu glauben, das ist die Wahrheit, das ist wie das tatsächlich ist. Wenn wir beginnen, wir zu hinterfragen, was ist die Realität? Ist die Art und Weise, wie ich das interpretiere, empfinde, ist das die Wahrheit? Oder ist die Realität etwas anderes? alle wir tiefer mit dem Leben befasst haben, sind voller Freude, tiefer Dankbarkeit. Mit dem Leben weitergegangen. Weil in tieferen Betrachtung man kann das sehen, dass dieses Leben ist ein großes Segen, ein großes, unvorstellbares Geschenk. Aber wir müssen bereit sein, unsere starre Haltungen und blinde Festhalten an Wissen und die Scheinsicherheit, womit wir uns so sicher zu machen versuchen, in Frage zu stellen. Aufrichtig das hinterzufragen. Kann alle unsere sogenannten Sicherheitsvorstellungen und diese Versicherung und jene Versicherung und diese Absicherung und alles, uns wirklich glücklich machen? Kann es all das uns irgendwelche Sicherheit wirklich geben? Ja, etwas mutig und aufrichtig damit befassen, weil dann kann man sehen, der Tod kann jeden Moment zu jedem kommen. Trotz all unserer Versuche, so viele Barrieren zwischen uns und alles zu schaffen, sodass wir so eine Festung haben können, so sicher fühlen können. Das Leben ist geheimnisvoll. Das Leben ist nicht logisch. Oder das Leben hat eine andere Logik, als wie wir gewohnt ist. Bevor wir so der Bereich von Fragen kommt. Ich möchte einen Witz, was ich gehört habe, erzählen. Vielleicht das ist kein Witz, aber es ist besser als Witz, das zu vorstellen. Ein Mann wollte sich so sicher machen. Er war ein sehr reicher Mann. Und er war in Amerika. Er hatte auf der Wüstengegend unterirdisch einen großen Bunker gebaut. Es war eine große Stadt in sich. Und er hatte alle Komfort, alles, was man für Jahre verbrauchen kann, angesammelt. So dass, wenn ein Atomkrieg stattfinden wird, er hatte alles dafür, dass er sicher sein kann, dass er überlebt. Und als dieser Bunker vollkommen gebaut war und so fertig war, er war so stolz. Er kam von dem Bunker heraus. Und er wurde von einem Pfeil von einem Indianer getötet. Wir machen große Vorbereitungen. Das ist gleich nicht in dieser Art und Weise geschehen. Hoffentlich nicht. Aber in unserem Leben kann man sehen, wir machen alle möglichen Gesundheitsvorsorgen und das und jenes und denken das. Wir sind so sicher, und kommt irgendwo ein kleiner Virus. Wir sehen das mal nicht. Und ist schon alles dahin. Wenn man das so sagt, es klingt so zynisch. Aber auf der anderen Seite, man sollte auch überlegen, ist es Tod das Ende von alles? Was ist Tod? Wer sind wir? Was stirbt? Und gibt es etwas, was nicht zu dem Tod gehört? Weil solange wir uns nur als dieser Körper, diese Persönlichkeit vorstellen, Wir sind ständig von den Ängsten begleitet. Weil der Körper ist Teil eines ständig verändernden Prozesses, wie alles im Leben so ist. Die Persönlichkeit kann man nicht festhalten. Wenn du dann nur so viel isst, dann das hat alles keinen Sinn. Weil wofür all diese ganze Anstrengung, wenn alles nur so sinnlos vollenden, so enden wird. Aber wenn es nicht so ist, wie es so erscheint, wenn wir uns in eine tiefe Auseinandersetzung anderes erfahren, wenigstens diese Möglichkeit rauszugeben und nicht zu glauben, dass, wie es uns erscheint, das ist die Wahrheit. Das ist einfach. Es genügt nicht, wenn man jemand anderem glaubt und sagt, ah ja, das stimmt oder das muss so sein. Wenn jemand sowas sagt, wie es sich anspreche, wenn man ein bisschen Raum dafür gibt, vielleicht das ist so. So dass man nicht in dem gewohnten Schlussfolgerungen sich nicht niederlassen und beginnen, eine aufrichtige Art mit dem Leben auseinanderzusetzen. Denn das ist die Richtung, wo man die wahre Wunder des Lebens, die wahre Schönheit des Lebens, die wahre Geschenk des Lebens Spur kommen kann. Die tibetische Mystik benutzt eine Mantra. Das ist ein Wort, ein Satz, die oft wiederholen. Das ist ein sehr bekannter Satz, viele kennen das. Das ist diese Mantra: Om Mani Padme Hum. Wörtlich bedeutet das, der Schatz, wonach du suchst, ist in das Lotus deines Herzens. Wir sind so gewohnt, nach außen orientiert zu sein, überall hin zu suchen. Aber wir bringen unsere Aufmerksamkeit oft nicht zu das, was tief innen in uns verborgen liegt. Bevor ich wirklich zu den Fragen komme, ich muss eine andere Geschichte erwähnen, die wirklich schön sind. Es kommt von einer Frau, einer Sufi-Mystikerin. Sie war bekannt. Ihr Name war Rabia al-Adabia. Sie wurde alt, aber sie versucht auf ihre Art und Weise allen ihre Einsicht und ihre Weisheit zu vermitteln. Eines Morgens kam sie auf die Straße und begann überall nach etwas zu suchen. Einige Leute, wer sie kannte, und sie war bekannt, und viele fanden sie so sympathisch und so, und waren sehr respektvoll gegenüber ihr, und kam auch zu suchen. Und fragte Rabia, was hast du verloren? Und wir sagten, ich habe eine Nadel verloren. Die begann alle zu suchen, und dann noch mehr Leute kamen. Wollte ein bisschen helfen. Die begannen alle nach dem Nadel zu suchen, auf der ganzen Straße. Dann kam die Idee in jemanden. Rabia, genau in welchem Teil der Straße hast du diese Nadel verloren? Weil die Straße ist so groß, diese Nadel ist so klein. Wo hast du es genau verloren? Rabia sagte, das ist besser, wenn ihr mich danach nicht fragen werde. warum? Warum kannst du nicht dein Wunder verloren haben? Weil dann wäre es viel leichter, das zu finden. Er sagte, es ist besser, wenn ihr mich danach nicht fragen werdet. Und dann blieb alle stehen und fragte, aber Rabia, es macht Sinn. Wenn wirklich diese Teil, dieser Bereich erörtern wird, dann ist es leichter zu finden, denn wenn wir alle so konzentriert da suchen werden, wir werden das sicher finden. Dann sagte Rabia, ich habe das in meinem Zimmer verloren. Leute fragen, was? Wenn du das im Zimmer verloren hast, warum suchst du das auf der Straße? Sie sagte, in dem Zimmer ist es alles so dunkel und in der Straße ist es so hell. Denn alle sagten, Rabia, wie kannst du so etwas machen? Und sie lachten. Dann plötzlich stand Rabia auf und sagt, aha, ihr könnt das verstehen, ihr sagt, wie kann man etwas, was in das Zimmer verloren ist, auf der Straße finden? Ihr könnt das verstehen. Und das sage ich euch ständig. Das, was ihr in der Inneren verloren habt, danach sucht ihr überall in der Außenwelt. Dann haben die Leute gemerkt, dass Rabia wollte etwas Wesentliches vermitteln. Diese Geschichte ist wirklich eine sehr wichtige Erinnerungshilfe, weil das ist, was wir normalerweise machen. Unsere Aufmerksamkeit ist in der gewohnten Umgangsweise nach außen gerichtet. Wir sind am Vergleichen, Konkurrieren, Bewerten, Einordnen. Und unser ganzes Spiel des Lebens ist um diese Art von Beurteilen und Erörtern. Aber das verwickelt uns auch so sehr, dass wir dadurch immer mehr in dem Leiden hinein verwickeln. Und das ist in dem Moment, wo ich das so stehen lassen werde, möchte Zeit nehmen für eventuelle Fragen. Wenn irgendwelche Fragen da ist oder etwas jemandem zu sagen oder zum Ausdrücken da ist, wir können diese Zeit haben.
Meine Frage. Und zwar, das Leben, sagt man immer, ist was Geheimnisvolles. Und trotzdem frage ich mich manchmal, wie kommt es, dass manche Menschen niemals irgendwie auf den Weg kommen und dann irgendwie anders sterben und andere anders leben. So dieses, da denke ich manchmal, die einen leiden und die anderen sind glücklich und dann, also manchmal frage ich mich auch, ist wenn ich mich nur um mich, nur um meine, um das kümmere, dass es mir gut geht oder um mein Wachstum. Und trotzdem gibt es so viele Menschen, die, sage ich mal, die leben schrecklich oder die haben viel Leid. Soll ich dann einfach sagen, ich schaue nur um mich und wie die anderen leben, interessiert mich im Moment nicht, sondern ich manchmal denke ich, woher kommt es, dass die einen so leben und die anderen so?
Das ist ein Unterschied. Wenn man sagt, den anderen wie sie sehen, interessiert mich nicht, das ist dann eine Art, sich zuzusperren. Aber wenn man es beobachtet, ich weiß nicht, warum das alles so im Leben ist, und von dem Zustand, wo ich bin, ich kann dann nicht etwas Sinnvolles, Wirkungsvolles tun, so lasse mich mit das, was wirklich ist und das, was wesentlich ist, befassen, so dass ich mich selbst und das Leben tiefer auf die Spur kommen kann und vielleicht dadurch auch für den anderen etwas unterstützend geben kann. Denn das ist eine andere Art. Das ist keine verantwortungslose oder sinnlose Art, sich zu absperren und gegen alles zu sein, sondern es ist eine einsichtvolle Art, zu versuchen, sich und das Leben auf der tiefere Art und Weise zu empfinden, zu erfahren. Ohne intensiv mit der ganzen Sache zu befassen, alle unsere gewohnten Schlussfolgerungen, es ist keine Verständnis. Wir können sehen, das ist so, manche nehmen das Leben auf eine freudevolle Art, manche leiden. Und man kann auch sehen, dass manche haben alles und sie sind so unglücklich. Und manche haben nichts und trotzdem haben sie auch eine freudevolle, glückliche Art mit sich und das Leben zu sein. Und umgekehrt. So, es ist nicht das haben oder jenes haben oder das oder jenes, die wir normalerweise als Maßstäbe für Glück vorstellen, was wirklich notwendig ist. So, zu hinterfragen, was ist Realität, was ist Leben? Und dann kann man auch sehen, wir verstehen die anderen nur durch uns. Deshalb sagt ein sehr einsichtvoller Mensch von den letzten Jahrhunderten, Jai Krishnamurti, du bist die Welt. Weil wir kennen die Welt nicht, wir kennen nur die Welt durch uns selbst, durch unsere Vergangenheit, durch die Vorstellungen und Maßstäbe, und Konzepte und Erfahrungen, die Ängste und Wünsche, die wir in uns empfinden und erfahren. Das bedeutet, es ist wichtig für uns, uns selbst tiefer auf der Spur zu kommen.
Und wie?
Indem wir beginnen, unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf das, was außerhalb uns geschieht, zu begrenzen, sondern auch in den Momenten auch zu sehen, was in uns selbst abspielt. Zum Beispiel, jetzt hier spricht jemanden irgendetwas, Sie sind dabei, das zuzuhören. Man kann das auf unterschiedliche Art und Weise zuhören. Man kann die gewohnte Art zuhören, indem man sagt, ja, ja, das stimmt nicht, ah, das, ja, damit kann ich nicht anfangen. So, das ist ein Automatismus, was in uns aufspielt, wenn man zuhört. Aber wenn jemand beginnt, auf diesen Automatismus innerlich wahrzunehmen, ohne blind daran festzuhalten, ohne sich damit zu identifizieren, dann geht man tiefer in sich. Dann beginnt man, die gesamte Realität von einer anderen Basis auf die Spur zu kommen. Das ist der Anfang. Die mögliche Vertiefung geht in diese Richtung. Weil Bewusstsein ist das, was uns befähigen, das Leben zu entdecken. Man kann sagen, Bewusstsein ist wie, wenn man eine Taschenlampe hat. Am Anfang, es scheint, als ob das ist so winzig klein, was kann man damit anfangen. Aber wenn man beginnt, überall unsere Aufmerksamkeit auf diese Weise in den dunklen Bereich zu bringen und beginnt das oder jenes zu entdecken und dann irgendwann entdeckt man einen Lichtschalter und irgendwann entdeckt man eine Tür. Irgendwann entdeckt man einen Weg nach außen, wo man von dieser Hölle, wo man so gewohnt ist und so lange gelebt haben, herauskommen kann und merkt, da scheint die Sonne. So, diese kleine winzige Taschenlampe ist der Anfang. Und wenn wir beginnen, bewusst mit uns zu befassen, man kann wundern, was kann man dadurch erreichen, indem wir die Aufmerksamkeit nach innen richten. Aber indem wir damit bleiben und es vertiefen, kommt ein Moment, wo das eine ganz andere Dimension für uns näher bringen.
Ja, aber wie kriegt man das am besten hin, genau in den Situationen? Hinterher fällt mir ein, ach ja, da war ja noch was, da bringt es ja nichts mehr.
Ja, wenn wir das so beurteilen, wir sind an dem Hinterkopf dabei, das alles nach unserer gewohnten Vorstellung im Griff zu bekommen, alles unter Kontrolle zu haben. Okay. Ist es nicht so?
Ja.
Aber indem wir diese Hinterkopfhaltung auch bewusst werden lässt, für uns selbst, dann sind wir einen Schritt tiefer gegangen. Dann kann man es sehen und wir sind nicht davon übernommen. Wir sind nicht in dem Griff davon gebunden. Das ist das, was sehr entscheidend ist, dass wir bewusst all das, was in uns abspielt, wie ein Spiegel, welches alles, was vor sich kommt, widerspiegeln kann, zu betrachten, ändern. Wir werden es oft vergessen, wir werden große Ausflüge machen und diesen Zug nehmen und anderen Zug nehmen und irgendwann weit entfernt irgendwo landen. Aber wenn man das nicht zu einem Problem machen und sagen, okay, ich habe vergessen, und beginnt man wieder in der Gegenwart zu sein. Das ist eine geduldige, verspielte Art, sich und das Leben auf diese Weise zu verbinden, die uns dazu bringen kann, dass einen Moment, es ist da, es ist klar. Aber das ist nicht das, etwas wir machen können, wir sind gewohnt, das zu machen. Das ich will es sagen können. Ich habe das erreicht. Und wer ist dieses Ich? Und deshalb ist es eine für den logischen Begriff paradox erscheinende Prozess. Um das, was wir wirklich ist, erfahren zu können, ist es notwendig, dass wir innerlich uns selbst loslassen.
Wie am besten?
Jetzt. Humor ist ein sehr guter Schritt. Wenn man über sich selbst lachen kann, und das ist ein ganzer Ernst, in den Momenten, wo wir wirklich lachen, wer sind wir? Das ist eine kleine Hinweis. Deshalb, es gibt mystische Traditionen, wo Humor sehr hoch geschätzt wird. Und in der Zen-Tradition, wenn wir dazu in diesem Bereich ist, gab drei Mönche. Ihre Art, die Lehre zu vermitteln war, Sie gingen in den Dorfplatz und diese drei begannen zu lachen. Die Leute fragen, warum lacht ihr? Was ist los? Sie geben keine Antwort. Sie lachen nur. Und sie lachen so wirklich mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Körper. Und nach, das ist so ansteckend und viele Leute kommen und sie beginnen auch jetzt zu lachen. Und nach einer Weile kommen noch mehr Leute, weil die hören das in dem Dorf und das ganze Dorf ist angesammelt. Und wenn alles so in diesem Prozess des Lachens vertieft ist, verschwinden die drei heimlich. Das war ihre ganze Lehre. Und es ist gesagt, dass einmal einer von diesen drei Mönchen waren tot. Und jetzt waren viele Leute da, um zu sehen, was machen die anderen zwei jetzt. Und auch, die waren neugierig, weil die waren wirklich so außergewöhnlich in ihrer Art und Weise. Und die haben immer etwas dadurch vermittelt und gegeben für alle. So, als dieser Mönch tot war, fragten die anderen zu diesen zwei, und was sagt ihr jetzt dazu? Sie lachten und sagten, hat er das erst gemacht? Und der Mönch, der gestorben war, hatte einen Zettel irgendwo zurückgelassen und sagte, bitte verbrenne diesen Körper mit alles, was ich trage. Und weil das ein Wunsch war und dass es auch in diesen Traditionen üblich war, den Körper zu verbrennen, sie haben einfach diese ganze Kleidung und alles, was er so auf sich gehabt haben, auf den Scheiterhaufen gelegt und begann es zu brennen. Und plötzlich war so viel Feuerwerk, alle mögliche Art von Lichter und Farben. Und jetzt niemand könnte so ernst bleiben. Alle waren in eine ganz andere Art berührt. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, weil wir sind in unserem logisch-rationalen, eindimensionalen Art von Betrachtung so sehr mit dem Körper, mit der Materie, mit dem Offensichtlichen beschäftigt, dass wir es nicht einsehen. Wir sind nicht nur dieser Körper, wir sind nicht nur diese Persönlichkeit. Unser Wesen ist etwas Tieferes. Und das kann nur von uns erfahren werden. Erfahren in den Momenten, wo wir innerlich still werden. In den Momenten, wo wir innerlich diese Identifikation mit dem Automatismus, die alles bewerten und alles in irgendwelche Schubladen stecken wollen, um das so ein bisschen reduzieren zu wollen. Einfach wahrnehmen, ohne sich damit zu identifizieren. Man kann es anders sein, es ist ein Zustand, wo wir wirklich entspannt, ohne irgendwelche Absichten zu verwickeln, mit dem Leben zu sein lernen. Weil normalerweise, wir haben einen Wunsch oder Vorstellung oder eine bestimmte Angst, wenn wir an irgendwas festhalten und nicht da berührt werden oder dass ich damit konfrontieren will. Und das ist eine Art Befehl für den Verstand. Der Verstand versucht, wie kann ich das verwirklichen? Wenn ein Wunsch da ist, dann der Gedanke geht, wie kann ich das bekommen? Wo kann ich das finden? Und wenn eine Angst da ist, dann der Verstand ist damit beschäftigt, wie kann ich mich schützen? Wie kann ich das machen oder jenes machen, sodass nicht passiert? So jeder Gedanke, jeder Gefühl, jeder Wunsch ist auch etwas, was den ganzen Prozess des Verstandes in Bewegung setzen und oft ohne bewusst ist. Deshalb, das wär, was wir so normalerweise wahrnehmen, ist nicht das, was tatsächlich ist. Das ist eine Projektion durch diese Wirbel, durch diesen Staub, durch diese Wolke, durch dieses Nebel, was durch den Gedankenwelt um uns produziert wird. Indem wir ohne in irgendwelchen Versuch etwas ändern zu wollen, etwas erreichen zu wollen, etwas zerstören zu wollen oder etwas loswerden zu wollen, alles wie es ist, innerlich annehmen, zu betrachten beginnen. Wir schaffen eine andere Grundlage, mit das Leben zu sein. Und das ist, was in den meditativen Übungen ein wenig erfahrbar sind. Man kann durch die Übungen eine Ahnung davon bekommen, einen Geschmack davon bekommen, ein Gefühl dafür bekommen, was damit gemeint sein könnte. Aber die wirkliche Meditation, die wirkliche Wahrnehmung, die wirkliche Vertiefung geschieht, indem wir diesen Bewusstseinsprozess im Leben anwenden. Und dadurch auf eine andere Art und Weise mit dem Leben zu sein, zulassen. Dann kann man auch sehen, dass auch wenn wir alles im Leben nicht in der üblichen Art und Weise beurteilen kann und festlegen kann, in einer Wahrnehmung mit Abstand sieht man, dass alles im Leben hat einen Sinn. Auch wenn wir in der unmittelbaren Situation nicht das allen erklären können. Nur kurz dazu möchte ich etwas sagen. Ich habe als Teil meines Studiums Film studiert. Es war ganz interessant für mich, weil Film zu schaffen ist etwas wie Leben nochmal von unserer Seite zu produzieren, zu schaffen. Und so, um das schaffen zu können, muss man verstehen, was ist das, was etwas interessant macht? Was ist das, was notwendig ist, um eine Entwicklung in der Geschichte, in dem Roman oder in dem Film voranzutreiben? Und das ist eine der Sachen, ist Krisen. Normalerweise da denkt man, oh, Krisen, Herausforderungen, das ist Problem. Aber wenn alles harmonisch ist, stellen wir ein Theaterstück vor. Alle Beteiligten im Theaterstück sind so glücklich, alles miteinander einverstanden, alles sind von derselben Meinung. Die haben keine Konflikt miteinander. Sie sind alle an dem Bühne. Was geschieht da? Was für ein Theater? Wir werden sagen, es ist so langweilig. Wir werden sagen, was wollen Sie da? Wir sagen, ein Film war, ja, das war ein spannender Film. Es war so aufregend, ich war so beeindruckt. Weil da sind so viele Krisen, so viele Sachen, die einem von dem gewohnten Zustände ein bisschen erschüttert haben und berührt haben. So, wir sagen, das ist interessant. Warum ist es nicht so in unserem Leben? Wenn man das ein bisschen pragmatisch in unserem Leben anwenden wird. Dann kann man sagen, okay, die Probleme, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, was in unserem Leben so auftauchen, man kann das als ein Problem sagen und davon leiden und sagen, oh, das ist alles so Stress und das ist alles zu viel, ich kann das nicht. Und Tabletten schlucken und Alkohol trinken oder irgendwas in diese negative Art Beurteilung reingehen. Oder man kann sagen, okay, lass mich damit etwas tiefer auseinandersetzen. Lass mich sehr bewusst damit befassen. Dann kann man sehen, jedes sogenannte Problem ist auch eine Herausforderung, die uns auf diese Weise provozieren, auf diese Weise auffordern, sodass wir eine tiefere Sensibilität in uns, eine tiefere Intelligenz in uns zulassen kann. Dass wir unserer Vorstellungskraft die Möglichkeit geben, da zu antworten. Wenn man es zugelassen haben, wenn man wirklich damit befasst haben, hinterher kann man sagen, das hat mir geholfen. Ich bin dadurch etwas lebendiger geworden, reifer geworden, kluger geworden. Oder ich genieße das Leben etwas mehr dadurch. Wenn man das, ohne in der negativen Haltung zu verwickeln, auf eine andere Weise bewusst auseinandersetzt und das zu einem Lernprozess werden lässt. So, das ist so im Leben, dass wir haben die Chance, das Leben zu verstehen und dadurch uns zu entwickeln. Ich finde diesen deutschen Ausdruck sehr schön. Oder wir können uns weiterhin verwickelt bleiben und in diesem verwickelten Zustand uns gefangen halten, wenn wir die automatischen Vorgänge so weiterhin uns übernehmen lässt, nur noch aus diesen Haltungen, aus diesen Einstellungen, aus diesen Interpretationen alles festlegen und glauben, dass das ist die Realität. Das ist nicht die Realität. Deshalb sagt man, das Leben ist geheimnisvoll. Ist irgendeine andere Frage oder irgendwas anderes? Jemanden?
Ich muss gerade mal nachfragen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Im Titel stand ja auch, und was will mir das Leben sagen? Also so als Fragezeichen. Habe ich es richtig verstanden, Ihrer Meinung nach, geht es darum, dass alle Dinge, die mir passieren, egal wie krisenhaft sie auch sind, fordern mich dazu auf, mein altes Konzeptdenken und konditioniertes Denken zu hinterfragen und ein Stück Abstand zu nehmen, um tiefer zu erfahren, was ist denn mein Leben eigentlich? Oder gibt es auch, und die Frage habe ich ein bisschen angesprochen, gibt es auch sowas wie, ja, das Leben will dir in einer Krise etwas Bestimmtes sagen? Also gibt es so eine Idee da auch?
Das Leben lässt uns nicht alles so auch festlegen. Wenn wir sagen, alles ist schicksalhaft, dann leben wir uns ein, nein, stimmt nicht. Oder wenn wir sagen, oh, wir haben volle Freiheit, alles kann von unserer Seite machen, dann wird das Leben sagen, das stimmt auch nicht. Weil wir versuchen das auf eine logische Art und Weise in irgendwelche Begriffe zu festlegen. Das Leben ist dynamisch. Das Leben ist in einem ständigen Prozess der Bewegung. Und das, was wir auf diese statische Art festlegen möchten, sind Momentaufnahmen, wodurch wir ein Bild von der Realität festlegen wollen. Und das stimmt mit dem Leben nicht ein, weil das Leben ist diese Dynamik. Insofern, wie Sie das am Anfang angesprochen haben, dass wenn wir beginnen, es bewusst zu werden, dass unsere gewohnte Wahrnehmung so konditionierte Art von Projektion ist und dadurch beginnen, innerlichen Abstand davon zu gewinnen und dabei uns es erlauben, ohne an irgendetwas festzuhalten, auf eine offene Art, auf eine verletzliche Art mit dem Leben zu verbinden, die wir nur auf eine bewusste Weise verwirklichen können. Weil jedes Kind kommt so offen und verletzlich. Aber jedes Kind verliert auch diese Offenheit und Verletzlichkeit und kommt zu Haltungen, Schlussfolgerungen und schafft eine Art von Persönlichkeitsbild und versteckt sich dahinter. Weil es war eine unbewusste Art, mit der ganzen Situation zu befassen. Und für ein Kind, das ist ganz in Ordnung und das ist ein Teil der Art und Weise, wie das Leben uns es ermöglichen, in dieser Welt und in diesem Lebensprozess Wurzeln zu schlagen. Aber für uns als ein erwachsener Mensch, wer in der Lage ist, dieses Potenzial des Bewusstseins anzuwenden und Dinge wahrzunehmen, es ist eine andere Möglichkeit, was für uns bevorsteht. Das kommt sehr deutlich in diese, was wir schon bereits erwähnt haben, in dem Anfang von dem Vortrag, in diesem Ausdruck von Jesus, wo er sagt, wer wieder wie dieses Kind wird, wird in dem Königreich Gottes kommen. Wieder wie dieses Kind werden bedeutet lernen, bewusst mit dem Leben zu sein, ohne diese von uns unbewusst angeeignete Art, alles zu bewerten, alles festzulegen, alles in Schubladen zu stecken, zwischen uns und der Realität zu bringen. Es ist eine andere Qualität, was dadurch geschehen wird. Zum Beispiel, wenn wir das im praktischen Leben ausprobieren möchten. Ich gebe jeden Monat oder jede zwei Monate Erinnerungshilfen, die in Verbindung mit dem Vollmond als intensive meditative Woche genannt werden, des Regimes. Solche Erinnerungshilfen. Und eine von diesen war und das kann jeder ausprobieren. Jemanden, wenn wir begegnen, bewusst so anzuschauen, ohne in dem automatischen uns entstehende Bewertungen, Vorstellungen, Konzepte, Etikettierungen hineinzugehen, ohne sich damit zu identifizieren, sondern all diese, was in uns so abspielt, wahrnehmend, wach und offen zu bleiben. Wir machen manchmal an Seminaren auch so eine Übung, wo zwei Menschen gegenübereinander stehen und einander in die Augen schauen und dabei zu erinnern, alles was in einem selbst so auftaucht, wahrzunehmen. Das ist eine ganz interessante Übung, weil das wird einem etwas sichtbar machen, wie vieles in uns so automatisch und unbewusst abspielen. Und wenn man lang genug und bewusst damit verweilen, nach einer Weile kommt ein Moment, wo man sehen kann, dass das, was wir am Anfang so alles projiziert haben, das war eine andere Realität, ein anderes Bild. Und wenn beide mit dieser bewussten Art damit befassen werden, dann beginnen wir eine andere Grundlage in sich selbst und den anderen auf der Spur zu kommen. Wo wir sehen können, hinter all diese äußerlich so erscheinende Bild von jemandem ist jede ein unschuldiges Kind. Das kann man auch in solchen Situationen sehen, wo jemand im Tiefschlaf ist. auf die sogenannte schlimme Person. Wenn jemand wirklich im tiefen Schlaf ist und in keiner Rolle, in keinem Ziel, in keinem Vorstellung verfangen ist, dieser Mensch ist wieder wie ein Kind. Nicht bewusst, aber der Zustand, da ist so eine Unschuld und Hilflosigkeit. Was wir sehen können, ist, dass tief innen in jedem von uns wir haben dieselbe Quelle. Und das ist, was wir nur erfahren können. Das ist, was das Leben so wunderbar macht. Weil wenn wir sehen, dass hinter diese sogenannte Gut und Böse in der dualistischen Betrachtung der Welt, da ist eine grundlegende Schönheit, grundlegende Göttlichkeit, grundlegende Wunder des Lebens. Etwas, was ich will nicht diese deutsche Wort dafür benutzen, heilig. Aber das ist ein Wort, die etwas näher in diesem Sinn bringen. Das englische Wort ist nicht so verbraucht. Sacred. Man übersetzt mit dem Begriff heilig, aber in Deutsch, ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen mit allen möglichen Assoziationen, mit Machtspielen und all das, eine andere Assoziation verknüpft. Aber wenn man sieht, dass da ist etwas, was so unvorstellbar bedeutend ist, unvorstellbar schön ist, unvorstellbar gut ist, unvorstellbar Liebe und Fürsorge in sich trägt. Ich möchte nicht, dass irgendwie so ein Argument machen, oder es ist nicht ein Versuch, dass jemand das glauben soll, sondern eine ermutigende Seele auf ihre eigene Art und Weise damit bewusst auseinanderzusetzen beginnen, sodass das die eigene Erfahrung werden kann. Weil das macht den Unterschied. Das ist etwas, was niemand anderen für uns tun kann. Niemand anderen kann inspirierend sein, ermutigend sein, unterstützend sein. Momenten von Unklarheit und Verzweiflung eine gewisse Orientierungshilfe anbieten. Aber das, was notwendig ist und entscheidend ist, ist die eigene innere Auseinandersetzung mit das, was ist. Und niemand braucht einem etwas zu geben. Es ist bereits da. Es ist die innerste Grundlage von jedem, ob man das glaubt oder nicht. Wir sind in jedem Moment des Lebens hier, weil das Leben uns auf unzählige Weise unterstützt. Nur ein bisschen dabei zu bleiben. Wir nehmen diese Sonne für selbstverständlich. Wir nehmen diese Erdatmosphäre, wo das Luft da ist, wo wir den Sauerstoff finden. Wir machen keine großen Gedanken darüber, außer wenn es problematisch werden und das Luft verschmutzt ist und wir unmittelbar davon zu leiden beginnen, dann stellen wir Fragen. Ansonsten Luftverschmutzung, Klimaänderung, ja, solange es uns nicht betrifft, solange wir nicht davon leiden, ja, ja, das ist schon ein Problem, das bleibt so abstrakt. Wir nehmen vieles so selbstverständlich, aber in genauer Betrachtung nichts ist selbstverständlich. Alles kann jeden Moment schlagartig ändern. Es ist unangenehm, beängstigend, unbequem, mit dieser Tatsache auseinanderzusetzen. Aber wenn man das wirklich zulässt und es einem sichtbar macht, es ist so. Und dadurch beginnt mit dem Leben auf eine tiefere Weise zu befassen, dann erfahren wir eine andere Realität.
Ja. Ja, meine Erfahrung ist natürlich die, ich komme ja auch sehr viel aus der äußeren Wahrnehmung, wo ich mich mit der inneren Wahrnehmung natürlich auch auseinandersetze. Ich nenne es mal so, ich muss die Erfahrung machen, ja, dass es nicht mehr weitergeht. Erst dann kann ich mich innerlich öffnen. Und dazu, in meinem Fall persönlich sogar, gehört sehr viel Leidensfähigkeit dazu. Was auch immer das bedeutet, macht. Ich weiß, was es bedeutet. Ja, und ich finde auch, dass ganz wichtig sind, die Emotionen in den Griff zu kriegen und seine Gefühle mal so wahrzunehmen, wie sie sind. Ja, ich habe ja jahrelang das nicht gewollt, die wahrzunehmen, weil mir das vielleicht Angst gemacht hat. Oder so, das ist ja meine Geschichte. Ich wollte es einfach mal ausdrücken. Der Vortrag ist hervorragend, aber ist mir manchmal ein bisschen zu philosophisch. Ja, das hat aber mit meiner persönlichen Wahrnehmung zu tun heute Abend. Dankeschön.
Es ist gut, diesen Aspekt ein bisschen auch vor dem Augen zu führen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich muss das alles im Griff haben, und das ist so. Wir stellen Bedingungen vor uns selbst. Wir sagen, nur wenn ich das machen kann, dann kann ich einen Schritt machen. Leidens... Was war das?
Also? Ja, Leidensfähigkeit.
Leidensfähigkeit. So, dann sagt man, ich muss so viel leiden, um da irgendwo hinzukommen. Wir können uns mit all diesen Dingen so hypnotisieren und auf diese Weise auch Barrieren vor uns schaffen. Man sollte das in Frage stellen, anstatt blind es zu glauben oder blind es zu verneinen. Es gibt eine kleine Geschichte von einer Sufi-Mysterium-Schule in der Sufi-Tradition. Eine Suchende kam, er war neu in dem Bereich. Da war eine andere Suchende, der sehr lange in dieser Mysterienschule war. Und er begann mit diesem Mann zu sprechen und er sagte, man muss bereit sein, viel Schwierigkeiten und Leiden zu haben, erfahren. Man muss bereit sein, auf dem Weg sind große Probleme und große Schwierigkeiten zu finden. Und es ist überhaupt nicht leicht, es ist eine schwere Auseinandersetzung, was da bevorsteht. Da war eine andere Suchende, der ebenfalls in diesem Mysterienschule war. Er sagte, Bruder, was sagst du da? Auf meinem Weg habe ich überall diese unterstützende Hilfe des Lebens, des Göttlichen, überall das empfunden. Wie kannst du so etwas sagen? Abhängig von wie wir das auch betrachten, dementsprechend formulieren wir auch unsere Interpretation. Machen ein Bild von der Realität auf diese Art und Weise. Es ist gut, wenn man diese in Frage stellen wird. Ja.
Die Gefühle, die ich habe, ist doch nicht etwas, was ich jetzt in dem Kopf irgendwie geschaffen habe, sondern die sind ja da. Und ist das ein
Geheimnis von wirklichen Menschen, die sie
mit ihren Gefühlen umgehen, oder kann man die mit dem Kopf dann irgendwie anders bewerten, oder wie meinen Sie das?
Nein, wenn wir nicht blind und automatisch mit dem Gefühl identifizieren, sondern erst einmal es akzeptieren, dass es so ist. Und das nicht in irgendwelche Wissenskategorie festlegen und glauben, dass das ist so, sondern beginnen, das zu beobachten, ohne sich damit zu identifizieren. Dann öffnen wir eine Möglichkeit, mit unseren Emotionen auf eine andere Art und Weise im Leben zu sein. Weil indem wir die Gefühle akzeptieren und aber auch wach dabei bleiben, wir können sehen, dass wenn wir diese Gefühle blind festhalten werden und damit identifizieren werden, das kann uns vielleicht zu einer Verwicklung führen. Und das kann uns mehr Leiden bringen. Aber indem wir diese Gefühle akzeptieren und sehen, was möglich ist, was ist etwas Schöpferisches, was damit von unserer Seite in Manifestation gebracht werden kann, dann wir bekommen eine Chance, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, mit unseren Fähigkeiten bewusst in Richtung Licht zu bewegen. Dann kann man sehen, welche Muster, welche Qualität sollen wir wirklich nachgehen, zulassen und da reingehen, und welche sollen wir einfach beobachten und loslassen. So, das ist nicht, dass wir versuchen, es in Kontrolle zu haben oder im Griff zu haben oder irgendwas damit zu Kraftmessen zu gehen, sondern es ist eine Art, das Leben, wie es wirklich ist, auf die Spur zu kommen und unsere Fähigkeit, unsere Verantwortung und unsere Chance als Mensch zu erkennen und dann das auch zu leben. So, das ist die Orientierung, was möglich ist. Ich sehe, dass manche haben eine Uhr dabei und diese Uhr schafft Schwierigkeiten für manche, weil man denkt, oh, es ist so spät geworden.
Ich muss morgen arbeiten.
Ja. Auf jeden Fall, wir kommen für heute Abend jetzt zu Ende. Und morgen haben wir noch die Möglichkeit, etwas weiter mit diesem Thema zu befassen und auch eventuelle Fragen, auch mit den Fragen zu befassen.